WDR 4 mittendrin mit Uwe Möller.
Einen schönen guten Morgen. Nicht mehr allein leben zu wollen, das wünschen sich viele, aber nicht jeder traut sich. Erfolg bei der Partnersuche, worauf sollte ich achten? Das ist unser Thema hier auf WDR 4 noch bis 9. Schönen Gruß übrigens an nach Rommerskirchen. Sinnstädten natürlich an alle 590 Einwohner, aber vor allem an Manuela Wirz, eine treue Hörerin von uns. Danke. Theoretisch ist Partnersuche noch nie so einfach gewesen wie heute. Es gibt Kontaktanzeigen, Singlereisen, Heiratsinstitute, spezielle Portale im Internet, viele Möglichkeiten. Also einziges Problem, man muss sich nur trauen. Und das ist auch das größte Problem der 57-jährigen Ute. Sie ist seit 13 Jahren allein.
Eigentlich möchte ich im Alter nicht alleine sein. Aber ich möchte auch nicht jemanden haben, für den ich dann wieder nur da sein muss. Also es soll schon jemand sein, ja, wo du mal eine Schulter hast, wo du dich mal anlehnen kannst. Gerade gestern habe ich noch mal in der Zeitung mir Annoncen angeguckt. Das hörte sich nicht so gekünstelt, das hörte sich so natürlich an. Passt du vom Alter? Ja, hab dann auch gedacht, könntest dich ja mal melden. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll, weil ich da total raus bin. Ich bin das nicht mehr gewöhnt.
Allein und auf Partnersuche soll ich mich trauen? Das ist unser Thema hier bei WDR 4 mittendrin. Wie haben Sie eigentlich jemanden kennengelernt? Sie können, wenn Sie sich trauen, mir jetzt eine Mail direkt ins Studio schicken an mittendrin@wdr.de. Wie haben Sie Ihren Partner kennengelernt? War es Zufall oder haben Sie das Date gut vorbereitet? Hatten Sie Herzklopfen oder waren Sie ganz locker? Schicken Sie mir, wenn Sie mögen, jetzt eine Mail direkt ins Studio an mittendrin@wdr.de. Wie kann man am besten einen Partner oder eine Partnerin kennenlernen, wenn man keine 20 oder 30 mehr ist? Darüber sprechen wir hier bei WDR 4. Im Studio ist jetzt ein Kennenlernprofi, Georg Krause. Er ist Psychologe, Lebenspartnerschaftsberater mit eigener Praxis. Herr Krause, großes Problem haben wir eben gehört. Nach vielen Jahren macht man sich wieder auf den Weg, sucht einen Partner, eine Partnerin, aber man traut sich nicht. Ja, was tun?
Schönen guten Morgen. Morgen. Ja, das Problem ist, dass meistens Angst im Vordergrund steht. Ich habe Angst, diesen ersten Schritt zu gehen. Ich habe Angst, mich zu blamieren. Ich habe vielleicht Angst, ich hätte nichts zu erzählen, nichts Vernünftiges. Mhm. Und was auch die Hörerin vorhin sagte, manche haben auch Angst, dass sie jemanden kennenlernen, den sie dann vielleicht versorgen müssten, dass das im Vordergrund steht. Mhm. Und die Erwartungen, die Bedürfnisse sind doch meistens hochgesteckt, die man in die neue Partnerschaft
Aber wenn ich mich nicht traue, diesen ersten Schritt zu machen, ich muss ja jemanden anrufen, jemanden ansprechen, ich will ein gutes Bild abgeben, kann ich sowas üben oder wo kann ich sowas lernen?
Also üben, klar, immer wieder versuchen.
Also indem man immer wieder Leute anspricht, die gerade in der Nähe sind, die man nicht unbedingt als Partner haben will, aber einfach um zu lernen, locker sich zu unterhalten?
Genau, oder warum? Also einfach lockere Konversation zu führen, ein Gespräch zu führen, das für beide interessant ist. Das schafft Selbstvertrauen. Das schafft auch eine sehr breite Möglichkeit, überhaupt sich mit Themen auseinanderzusetzen, weil man einfach hört, was beschäftigt denn andere Menschen.
Mhm. Und man muss wiederum darauf eingehen.
Genau. Mhm. Man kann natürlich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, also Flirtschulen beispielsweise. Aber da ist auch meistens eine Schwellenangst, die man dann erstmal wieder überwinden muss.
Okay, wenn ich jetzt üben will, ich kann doch nicht einfach im Einkaufszentrum rumlaufen und dann sehe ich jemanden, der nett aussieht, ob Mann oder Frau ist ja erstmal egal und dann sage ich, na, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Also das kommt mir jetzt ein bisschen aufdringlich vor.
Das ist auch vielleicht ein bisschen too much für den ersten Moment. Aber es ist ja meist vorher eine nonverbale Kommunikation. Da ist ja ein Blickkontakt, da ist ja eine Situation, in der man miteinander in Kontakt tritt, in dem man sich vielleicht entschuldigt oder jemanden den Vorrang an der Supermarktkasse lässt. Und das ist der Moment, in dem man dann in so ein lockeres Gespräch einsteigen kann. Und dann sind es ja meist nur 2, 3 Sätze mehr. Und man merkt plötzlich, das war einfach... Das hätte man gar nicht tun müssen, aber es war angenehm.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrer Praxis, wo jemand sich auch nicht getraut hat und dann hat es doch geklappt
mit Ihrer selbstverständlich. Hilfe? Es gibt Feedbacks, dass die Leute sagen, ich habe Selbstwert bekommen und ich habe es einfach versucht. Ich habe ihre Ratschläge umgesetzt und das hat funktioniert. Ich bin so froh. Ja, ich musste mich einfach mal trauen.
Danke erstmal, Georg Krause. Nach halb sprechen wir noch einmal. Dann geht es unter anderem darum, was man richtig und falsch machen kann beim ersten Date. Sie können Georg Krause und mir übrigens eine Mail direkt ins Studio schicken. mittendrin@wdr.de ist die Adresse mittendrin@wdr.de hier ins WDR 4 Studio. Wer neue Wege bei der Partnersuche gehen will, der kommt am Internet nicht vorbei. Und dazu schreibt uns Manuela Müller. Ich verfolge Ihre Radiosendung live auf dem Weg in den hohen Norden. Möchte Ihnen mitteilen, dass ich meinen Partner über ein Internetportal kennengelernt habe. Diese Beziehung hält nun schon gute 2 Jahre, deshalb kann ich allen Suchende nur Mut machen und sagen, traut euch. Schönes Wochenende wünscht uns Manuela Müller. Vielen Dank. Gute Fahrt in den hohen Norden. Von den rund 8 Millionen Singles, die sich im Internet tummeln, sind angeblich mittlerweile rund 1 Million zwischen 50 und 65 Jahre alt.
Maria Hirsch und Willi Baulich haben sich im Internet kennengelernt.
Bin ein offener, aufgeschlossener, vielseitig interessierter, sportlicher N50er, Witwer, der trotz seines Berufes, den er auch nach Jahrzehnten immer noch liebt, trotz eines netten und fürsorglichen Kollegen- und Freundeskreises, das Alleinsein manchmal als bedrückend empfindet.
Ja, vor allem hat mich ein Satz ein bisschen irritiert, der suchte eine gepflegte Frau, da habe ich gedacht, du lieber Gott, was ist das denn?
Sie war knapp 50, er Anfang 60. Sie hatten sich für ein Datingportal entschieden, dass sich zwar nicht speziell an Ältere richtet, aber die Preise nach dem Alter staffelt. Das spielt aber in den Portalen, die sich speziell an Ältere richten, wie 50 Plus Treff, Lebensfreude 50, 40 Gold oder Feierabend, nicht so eine große Rolle, denn
diese Portale öffnen sich in Richtung Reisepartnersuche, Freizeitgestaltung, neue Freundschaften knüpfen. Die sind also ein bisschen breiter ausgelegt von ihrem Programm her.
Sagt Pamela Mucher von Singlebörsenvergleich. Sie und ihre Kollegen testen seit 13 Jahren mittlerweile rund 750 Singlebörsen, Dating- und Partnerschaftsportale weltweit.
Und der erste Schritt ist mal, dass wir rausfinden, sind da wirkliche Menschen am Start oder wird man hier doch wieder auf die eine oder andere Art und Weise abgezockt. Wir merken das daran, wenn wir einen mittelmäßigen Mann reinstellen, dann bekommt man normalerweise keine Zuschriften.
Und wenn dann doch das E-Mail-Postfach überquillt, sagt der Gründer der Singlebörsen-Vergleichsagentur Henning Wiechers, so ist das ein Zeichen dafür, dass professionelle Schreiber bindungswillige Singles nur möglichst lange als zahlende Abonnenten halten möchten. Ein Treffen wird es nie geben, genauso wie bei einer unangenehmen Sorte von Betrügern, die sich auf ältere Frauen spezialisiert haben.
Das sind Nigerianer, die bauen wirklich tolle Profile in Singlebörsen, geben sich dort also als Witwer aus Deutschland oder aus Amerika aus. Und irgendwann, wenn man sich dann besuchen möchte, dann klappt der Flug irgendwie nicht, weil der gute Mann aus Versehen in Nigeria verhaftet wurde und dann soll die Dame also dann bitte was bezahlen. Ja, haben wir auch Damen schon per Mail getroffen, die da mehrere tausend Euro hinüberwiesen haben.
Rund 1 Milliarde Euro, so schätzen Experten, ergaunern diese virtuellen Heiratsschwindler im Jahr. Dabei gibt es einen ganz simplen Schutz, meint Pamela Mucher.
Ich überweise niemals Geld an einen Menschen, den ich noch nie vorher im realen Leben getroffen habe.
Augen auf heißt es aber auch bei den anfallenden Kosten für die Mitgliedschaft in einem Portal. Denn die tatsächliche Höhe erfährt der Kunde manchmal erst, nachdem er sich angemeldet hat. Generell ist eine Mitgliedschaft in einem Portal für Ältere oft preiswerter als in einem ausgewiesenen Partnerschaftsportal, was aber nicht heißt, dass man auch für wenig Geld den Partner fürs Leben finden kann, so wie Maria Hirsch.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich bezahle. Ich glaube für ein halbes Jahr, ich sage jetzt mal um die 50 Euro rum. Das waren die besten 50 Euro meines Lebens, die habe ich auch gut investiert.
Ja, mehr dazu natürlich bei uns wie immer auf wdr4.de. Das waren Informationen von Heike Sikoni. Allein und auf Partnersuche, soll ich mich trauen? Worauf muss ich achten? Das ist das Thema hier bei uns auf WDR4 noch bis 9. Wer eine Kontaktanzeige in der Zeitung oder im Internet schaltet, der macht sich jede Menge Gedanken. Eins aber ist klar, ohne Foto läuft überhaupt nichts. Das Bild ist entscheidend. Da können Worte noch so schön sein. Andererseits ist es gar nicht so leicht, das richtige Bild zu finden, das attraktiv wirken soll und trotzdem uns so zeigt, wie wir sind.
Valeria Ecker weiß genau, worauf es ankommt.
Einfach mal genau, ganz freundlich zu mir in die Kamera schauen. Das ist prima so, sehr schön. Ach, klasse. Ja, noch ein bisschen von der anderen Seite.
Wenn die Fotografin auf den Auslöser ihrer Kamera drückt, dann lächelt sie, stets bemüht um eine entspannte Atmosphäre. Denn es ist wichtig, dass ihr Gegenüber sich wohlfühlt, ein Lächeln nicht bei den Mundwinkeln Halt macht.
Das heißt also, das Lachen muss auch aus den Augen kommen.
Aber das ist leichter gesagt als getan. Entspannt und unverkrampft gucken ist nicht jedem gegeben, bedauert Martina Ahrens.
Es gibt keine guten Schnappschüsse von mir, weil ich mich für nicht besonders fotogen halte. Und ich wollte auch Fotos haben, unter anderem für die Partnerbörse, die mich so darstellen, wie ich bin und nicht schlechter oder hässlicher oder dümmer als ich bin.
Also hat sie Valeria Ecker angerufen und gleich am Telefon gesagt, dass sie Bewerbungsfotos und Fotos für eine Partnerschaftsbörse möchte. Eine Ausnahme, sagt die Fotografin.
Meistens sagen die Frauen dann, ich bräuchte mal ein paar schöne Porträts von mir. Oft ist es dann aber so, wenn sie bei mir im Studio sind, dass sie dann ja noch den Rest der Geschichte dann erzählen.
Oft merkt sie schon am Telefon, dass es um mehr geht als um ein gewöhnliches Porträt und rät den Kundinnen, mehrere Outfits mitzubringen. Nichts Gestreiftes oder Großgemustertes, keine Rollkragenpullis. Nichts soll vom Gesicht ablenken. Martina Ahrens hat auf ihrem Porträtfoto ein einfaches dunkles Shirt an. Eine freundliche Frau lächelt dem Betrachter mit offenem Blick entgegen. Das Profibild hat sie auf einer Partnerschaftsbörse veröffentlicht, zusammen mit ein paar privaten Bildern.
Ich hatte auch ein Foto, was mir einfach sehr wichtig war, weil es mich wirklich auch so darstellt, wo ich einfach auf dem Balkon sitze, im Sommer, ungeschminkt, mit einem tuftigen Sommerkleid und einem Buch lese. Inmitten von Blumen, so ein Foto, wo ich denke, so bin ich eben auch.
Sieht man die Bilder vom Balkon, vom Spaziergang am Rhein, vom Urlaub in Norwegen und die Profiporträts, hat man den Eindruck, sie passen zusammen und spiegeln nur die unterschiedlichen Facetten einer Persönlichkeit wider.
Es gibt eben auch Fotostudios, die bieten direkt so ein professionelles Make-up dann noch an. Ganz toll sieht es dann wahrscheinlich auch aus und ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden, weil das zum Beispiel etwas ist, was zu mir gar nicht passt. Ich schminke mich sehr zurückhaltend. Das hätte überhaupt nicht zu mir gepasst. Ich habe mich da bewusst gegen entschieden.
Ob man einen Make-up-Service vom Profi schätzt oder nicht, ist Geschmackssache. Absolut tabu sollte dagegen immer zu viel Retusche sein.
Ich bearbeite alle Bilder nach. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich da so einen Photoshop-Weichzeichner drüber lege, wo dann direkt mal eben 20 Jahre weg sind.
Schummeln beim Foto, das hätte sie nicht nur bei den eigenen Aufnahmen abgelehnt, sagt Martina Ahrens. Das hätte auch für jeden Mann mit geschöntem Bild das Aus nach dem ersten Treffen bedeutet.
Das ist natürlich für eine Beziehung auch schon ein denkbar ungünstiger Start. Also wäre es für mich, ne? Wenn der super gefotoshoppt ist und sich ganz anders darstellt, als er dann vor mir erscheint, ist das für mich ein No-Go. Ne? Und selbst wenn das der Apoll schlechthin ist, der vor mir steht.
Martina Ahrens hat einen Partner im Internet gefunden. Wie groß die Rolle der Fotos war, das kann sie nicht beurteilen. Aber dass sie sich auf den Fotos selber mag, war wahrscheinlich schon mal ein guter Anfang.
Das war ein Beitrag von Heike Sikoni, Sören WDR 4. Wir sprechen in WDR 4 mittendrin heute darüber, wie man einen Partner oder eine Partnerin finden kann. Kirsten Reinke hat uns eine schöne Geschichte geschrieben. Mein Mann und ich hatten unser erstes Date im Sandkasten. Er war 1 und ich schon 2, also die erfahrenere von uns beiden. Wir mochten uns auf Anhieb und sind einige Jahre zusammen aufgewachsen. Mit 8 Jahren zogen wir voneinander weg, trafen uns durch Zufall 20 Jahre später wieder und die alte Vertrautheit war schnell wieder da. 2 Jahre später haben wir geheiratet, das ist jetzt 18 Jahre her und ich bin dankbar für jeden Tag. Eine schöne Geschichte. Bei mir im WDR4-Studio ist Georg Krause, Psychologe und Lebens- und Partnerschaftsberater mit eigener Praxis. Herr Krause, eben haben wir gehört, da hat eine Frau gesagt, ich bin nicht besonders fotogen. Ja, was macht man, wenn man nicht fotogen? Ich bin es zum Beispiel auch nicht.
Ja, also erstmal ist das im Kopf, ne? Diese Aussage, ich bin nicht fotogen, das muss ja nicht stimmen. Aber es gibt einfache Tricks. Also A, wurde im Beitrag vorher ja schon erzählt, einen professionellen Fotografen, eine Fotografin aufsuchen, gute Fotos in natürlicher Umgebung machen und viele und dann die besten aussuchen, das ist das eine. Zum anderen würde ich empfehlen, wirklich immer sich selbst fotografieren, solche Selfies, wie sie heute genannt werden.
Okay, da kann man schon mal üben.
Kann man üben. Mhm. Ja, man setzt ja dann das Gesicht entsprechend auf, hat sofort das Feedback, passt nicht und so weiter. Und dadurch übt man immer wieder eine bestimmte Mimik ein, die man dann auf Kommando auch vor einem professionellen Fotografen setzen kann.
Was mich noch unbedingt interessiert, was ich von Ihnen wissen will, das erste Date, es ist soweit, ich habe mich verabredet. Was darf ich auf keinen Fall machen, als Mann, als Frau.
Ja, also erstmal muss man klar, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.
Genau, das weiß ich ja.
Dann muss man darf nicht unpünktlich sein, ganz klar. Die Lokalität muss gut ausgewählt sein, in der man sich...
Muss die Frau auch pünktlich sein oder ist es für die Frau mal ganz
absolut,
gut?
Absolut, absolut.
Auch, muss pünktlich interessant.
Sein. Ja, also das ist ein absolut...
Welche Themen muss ich vermeiden?
Also ich würde natürlich Themen, die Sprengstoff beinhalten, vermeiden. Ich würde jetzt nicht über Politik oder solche Dinge hartnäckig diskutieren. Ich würde mich sehr breit aufstellen, sagen, also etwas aus Kultur, Sport, gesellschaftlichem Leben. Mhm. Aus all diesen Lebensbereichen, da muss ich was parat haben. Das muss ich dann auf Knopfdruck auch vorbringen können.
Auch nicht zu intime Fragen. Mit wie viele Partnerschaften hattest du schon und warum ist es gescheitert?
Das ist doch was für 6., 7., 8. Date. Okay. Ja, könnte man sowas dann, wenn unbedingt nötig. Mhm. Ich würde nicht über Krankheiten sprechen. Ich würde nicht über berufliche Erfolge reden. Ich würde Fragen stellen. Das ist ganz wichtig. Wer Fragen stellt, führt durchs Gespräch. Ich würde Fragen stellen. Ich würde mich daran üben, zuzuhören. Das ist ein Appell an die Männer. Gut zuhören.
Das können die nicht normalerweise.
Schlechter. Mhm. Ja, Männer haben da nicht so unbedingt die Qualitäten. Mhm. Also gut zuhören. Und das, was der Partner sagt, das nehme ich auf.
Mhm. Also aufeinander eingehen, das ist das Wichtigste. Mhm. Und danke, Georg Krause, für den Besuch im WDR4-Studio. Gleich machen wir noch weiter mit anderen Tipps und Infos. Vielen Dank.
WDR4 Tipps und Informationen.
Dass Bluthochdruck ungesund ist, das wissen wir alle. Die Frage ist nur, ab wann gilt eigentlich ein Blutdruck als zu hoch und wie sollte er dann behandelt werden? Da gibt es zurzeit verwirrende Empfehlungen. Sigrid Müller ist bei mir. Woran liegt das?
Ja, Schuld an der Verwirrung, selbst bei Medizinern im Moment, sind Meldungen über eine aktuell amerikanische Studie, die empfiehlt, dass Blutdruck viel stärker als bisher gesenkt werden sollte. Das ist eine sehr große Untersuchung gewesen mit über 9000 Patienten. Die haben zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe mit normaler Therapie, da wurde der Blutdruck auf 140 Oberwert gesenkt und das wird zurzeit auch empfohlen. Die zweite Gruppe in der Studie, da wurde der Blutdruck auf 120 gesenkt, also deutlich niedriger. Und das erstaunliche Ergebnis, es gab wirklich enorme positive Auswirkungen.
Wie haben die konkret profitiert?
25% weniger Todesfälle gab es in der Vergleichsgruppe. Deutlich weniger Herz-Kreislauf-Probleme, weniger Schlaganfälle. Also das war schon wirklich enorm.
Mhm. Heißt das jetzt, jeder mit einem Blutdruckwert über 120, der sollte sich Sorgen machen?
Nein, das heißt es nicht, weil die Studie hat mit Patienten gearbeitet, die waren Risikopatienten. Also die hatten Übergewicht, die hatten schon mal Herzprobleme, die waren Raucher, hatten hohe Cholesterinwerte. Mhm. Für solche Risikopatienten gelten niedrige Blutdruckwerte wirklich inzwischen als empfehlenswert. Also das zeigt die Studie. Aber Menschen ohne solche Gesundheitsrisiken, die können ruhig aktuell weiter sich an diesem alten Richtwert von 140 orientieren. Und wie weit jetzt die Behandlungsempfehlungen generell verändert werden sollen, das wird wirklich auch noch diskutiert.
Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Gesundheit. Künstliche Hüft- und Kniegelenke einzusetzen, das gehört mittlerweile ja in Krankenhäusern zum Alltag. Jetzt bekommen alle Patienten, die sich einer solchen Operation unterzogen haben, einen speziellen Pass. Was steht da drin?
Ja, dieser Pass ist Pflicht seit dem 1. Oktober und in diesem Pass stehen alle technischen Daten zum Implantat, also die Typenbezeichnung, die Chargennummer, Datum der OP, wer hat operiert und warum so ein Pass für alle Patienten wichtig ist, die ein Implantat haben, das erklärt Dr. Jens Dagel, der ist Orthopäde an der Uniklinik in Köln.
Die Prothesen sind unterschiedlich, sie haben teilweise Steckverbindungen, die nicht einheitlich sind, wo also Größenunterschiede auftreten können. Grundsätzlich würde ich jedem Patienten dazu raten, sich einen Implantat passt auch im Nachhinein zu besorgen und den auch stets bei sich zu führen. Sodass eigentlich jederzeit für den Patienten sollte, was mit dieser Prothese sein, für den weiterbehandelnden Arzt ganz klar ersichtlich ist, hier liegt dieses und jenes Implantat vor und entsprechend kann man sich dann als Operateur vorbereiten, dass man auch im Operationsfall dann die entsprechenden Instrumente parat hat.
Jetzt in der Vorweihnachtszeit haben auch Online-Händler natürlich wieder Hochkonjunktur, Handy, Notebook, Schuhe, schicke Pullover. Viele bestellen inzwischen ihre Geschenke im Internet oder einen Teil der Geschenke. Beim Bezahlen sollte man allerdings auf einiges achten. Die Stiftung Warentest hat sich Online-Shops mal genauer angesehen. Was haben die geprüft?
Ja, die Zeitschrift Finanztest hat Bezahlarten von 30 Online-Shops mal genauer überprüft und auch Testeinkäufe gemacht. Und da gab es ziemlich unerfreuliche Überraschungen. Häufig kann man nämlich nicht auf Rechnung bezahlen bei diesen Online-Shops. Es gab nur 10 Shops, bei denen das möglich war. Sonst musste man immer persönliche Daten also preisgeben.
Was zum Beispiel wollen die wissen?
Also der Kunde muss sich dann registrieren lassen mit einem Passwort. Er muss seine E-Mail-Adresse angeben, er muss sein Alter angeben, sonst bekommt er die Ware nicht. Und es gibt auch eben Bezahlservice wie PayPal. Da kann man sich mit Kontodaten und Kreditkarte registrieren lassen. Und die wickeln dann das Bezahlen mit den Händlern ab für einen selber. Ist ziemlich praktisch. Aber die Frage, ob diese Unternehmen vertrauenswürdig sind, die sitzen in Amerika, Warentester sagen, sollte man vorsichtig sein, da ist nämlich nicht klar, was mit den Daten passiert,
auch
die man da gegeben
Lösung,
hat.
Ja,
ja, genau. Und ein weiterer Nachteil, vor allem bei Billighändlern, das hat so ein Testkauf gezeigt, die nehmen Gebühren, wenn man mit PayPal bezahlt und das kann richtig saftig sein.
Du hast mir eben ja auch von einem Fall berichtet, in dem der Anbieter für eine Überweisung per PayPal 20 Euro Gebühren kassieren wollte. Einfach unglaublich. Danke, Sigrid. Alle Informationen gibt es für Sie im Internet auf www.wdr4.de noch einmal. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Uwe Möller.